Ja, ich bedanke mich, wie man es immer tut, für die Einladung und bedanke mich auch dafür, dass ich nicht mit, wie ich gehofft hatte, mit einem Rennrad den Berg hochfahren darf, musste. Und bedanke mich auch dafür, dass entgegen meiner Voraussage mehr als 4 gekommen sind. Ich bin völlig begeistert, dass am Tag des Halbfinales und bei so schönem Wetter so viele Menschen was über Fußball hören wollen. Thema Fußball in Deutschland zwischen Kosmopolitismus und deutschnationaler Gesinnung. Bevor ich so etwas Dröges mache, wie diese Begriffe jetzt zu definieren oder ähnlich etwas Wissenschaftliches, ist der Mensch vom Campusradio eigentlich hier? Läuft das? Ist es okay? Ich bin zwar verkabelt, der ist verschwunden, der sitzt jetzt irgendwo, egal. Bevor ich so etwas Langweiliges mache, benutze ich einen alten Theatertrick. Ich werde in der letzten Zeit viel von Journalisten angerufen, die ein Interview mit mir machen wollen oder irgendwas anderes wissen wollen. Und die interessieren sich dafür, dass jetzt Menschen, die heißen mit Vornamen Mesut und mit Nachnamen Özil oder heißen Kakao oder so ähnlich oder Podolski, was man ja schon für einen authentisch germanischen Namen inzwischen hält, wie das kommt, dass sie inzwischen für die deutsche Nationalmannschaft Tore schießen. Und dann mache ich eine Denkpause oder eine Sprechpause und sage, das ist doch völlig normal. Und dann sind die etwas irritiert und dann kommt eben der Trick. Ich habe exklusiv für Sie eine Liste zusammengestellt deutscher Fußballnationalspieler. Die Nationalmannschaft gibt es ja seit 1908, also doch schon 102 Jahre, sagen wir mal gut 100 Jahre. Und extra für Sie alphabetisch geordnet, wie man das als Wissenschaftler tut, sorgfältig hergestellt. Deutsche Fußballnationalspieler allerdings unter einem bestimmten Aspekt ausgewählt. Und obwohl ich meine Lesebrille im Hotel vergessen habe, lese ich Ihnen die jetzt also vor, das dauert ein bisschen, das werden Sie dann sehen. Also, es geht los. Abramczyk, Adamkiewicz, Aogo, Asamoah, Barufka, Bella, Białas, Boateng, Bobic, Bongac, Borowka, Borowski, Brdaric, Kakao, Czeslarczyk, Delhaje, Dogan, Dross, Durek, Dutton, Jour, Fatih, Forel, Fronsek, Gabonski, Gomez, Grabowski, Hanczyk, Rubesch, Islaka, Jelinek, Juskowiak, Kaburek, Kapitulski, Keubasa, Kedira, Kobiaski, Konietzka, Konopka, Kozłowski, Kubusz, Kurani, Kuzora, Kwiatkowski, Labadia, Libuda, Litbarski, Malecki, Malik, Marin, kann ich nicht lesen, Maneval, Mariszka, Martinek, Massini, Milewski, Mok, Munkot, Neuville, Nikodemus, Nogli, Nowak, Nowotny, Odonko, Özil, Odenewicz, Owomojela, Patzke, Pekarek, Pika, Podolski, Posipal, Pika, Rodzinski, Ruchaj, Zabedic, Zawicki, Szalecki, Szanko, Szlebrowski, Zebes, Szczen, Zinkiewicz, Zobek, Zokale, Rzepan, Szymaniak, Tasci, Termati, Bulski, Tierkowski, Trochowski, Turek, Ugi, Urban, Urbanek, Wotaba, Wienkies, Wilimowski, Wypicki, Wódkę, Zaczek, Zastrał, Rzemski, Zieliński, Żilgas, Zorks, Wolanowski. Das ist also die Ehrenliste der deutschen Fußballnationalmannschaft. Von daher ist also die Frage eigentlich, warum jetzt ein Mensch namens Mesut Özil Tore für Deutschland schießt, anachronistisch. Seit 102 Jahren haben Menschen Tore für Deutschland geschossen, die also überhaupt keinen deutschen Pass von Anfang an hatten oder die wir in irgendeiner Form als nicht deutsch und jetzt einfach nur rechtlich und von der Biografie ihrer Familie her bezeichnen müssen. Nichts Neues also unter der Sonne, denn die deutsche Nationalmannschaft spiegelt den Charakter der deutschen Gesellschaft, die seit 100 Jahren, etwa seit der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert, eine Einwanderergesellschaft, eine multikulturelle Einwanderergesellschaft ist. Und dass Politiker das die letzten 100 Jahre nicht registriert haben, liegt an den Politikern. Ein Kollege hat dazu gesagt, das sei defensive Erkenntnisverweigerung gewesen und dass es jetzt auffällt und dass jetzt plötzlich 11 der 23 aus dem Kader der Nationalmannschaft migrantischen Hintergrund haben, das liegt daran, dass seit etwa 10 Jahren wir einen Paradigmawechsel in Deutschland haben in dem Anschauen unserer Gesellschaft, also es wird akzeptiert, dass es eine Einwanderergesellschaft ist seit 10 Jahren, obwohl es seit über 110 Jahren so ist, in Deutschland. Und der Deutsche Fußballbund hat erstaunlicherweise in dieser Angelegenheit eine Vorreiterrolle übernommen und das ist hochinteressant, warum er das getan hat. Es hing mit der Krise des deutschen Fußballs zusammen, 1898 hätte ich fast gesagt, 1998, 2000 haben wir eine dramatische Krise, miserable Ergebnisse bei Fußball-Weltmeisterschaften und bei Europameisterschaften. Und damals sagt der Trainer, der Vereinstrainer, der heute die Schweiz trainiert, Ottmar Hitzfeld, sagt damals im Spiegel, wir verzichten ohne Not auf 50% unserer Talente. Und damit hat er die Jungs hauptsächlich aus der türkischen Minderheit oder türkischen Ethnie oder aus der türkischen Migration Community gemeint. Und dann hat man ganz pragmatisch nachgedacht. Und das Ergebnis sehen wir heute in Südafrika, unter anderem das Ergebnis sehen wir heute in Südafrika. Also das ist, was wir sehen, ist eigentlich, ich sage das immer so, wir sehen, dass der deutsche Fußball zu seinen kosmopolitischen Wurzeln zurückgekehrt ist. Und dass es inzwischen auch begriffen wird. Und mein Vortrag wird ja, oder nennen wir es nicht Vortrag, sondern Gespräch, wird ja darüber gehen, was ist eigentlich passiert, wenn der deutsche Fußball jetzt zu seinen kosmopolitischen Wurzeln zurückgekehrt ist. Dann hat es wohl Umwege gegeben. Über diese Umwege ist dann auch zu reden. Ich hoffe oder ich denke, dass wir das Ganze so zwischen 30 und 40 Minuten ertreiben. Wenn Sie zwischendurch irgendwelche Fragen haben, wenn irgendwas unverständlich ist, ich bin es gewohnt, dann intervenieren Sie einfach. Ansonsten können wir, glaube ich, am Ende noch ein paar Fragen stellen. Der Kommilitone hatte mich noch auf 1954 angesprochen. Ja, auch 1954, einer der Helden von Bern hieß Jupp Posipal und hatte bis 1951 einen rumänischen Pass. Er war erst seit 1951 Deutscher. Und der Mann, der rechtlich Deutscher, und der Mann, der 1974 den tödlichen Pass auf Gerd Müller gegeben hat, der die Niederländer dann aus dem vom Titel weggekickt hat, der hieß Rainer Bonhoff. Und er hatte ganz lange in seinem Leben einen niederländischen Pass. Also alles nicht so neu unter der Sonne, nur offensichtlich fällt es den Germanen jetzt plötzlich auf. Das war die Einleitung. Jetzt gehen wir mal zurück zu den Wurzeln. Der Fußball kommt aus England. Und der Fußball kommt aus England als Professional Football. Und über den, ich habe ja eigentlich eine PowerPoint-Präsentation. Ich bin es nicht gewohnt, weil ich eigentlich PowerPoint-Präsentationen scheiße finde. Aber es ist ja auch nur eine Gedächtnisstütze. Also hier sehen Sie die vielen Namen. Es sind über 100. Ne? Und jetzt kommen wir zu dem Fußball in England. Der kommt als Professional-Fußball quasi auf die Welt. Und der Professionalismus hat ja in Deutschland eine schlechte Presse. Also die Profis sind die Bösen, die Amateure, diese edlen Menschen sind die Guten. Leider ist das historisch eine Ente. Der Amateurismus wurde erfunden von der Oberschicht in England, um sich davon abzugrenzen, dass auch Arbeiter und andere Menschen aus der Unterschicht imstande sind, hohe sportliche Leistungen zu vollbringen. Man wollte unter sich sein. Und wer 8 oder 10 Stunden in der Fabrik arbeitet, spielt nicht mehr Fußball oder rennt die 100 Meter unter 10 Sekunden. Und es ist ein Abgrenzungs-, ein Distinktionsmechanismus der Oberschicht. Und erst der Professionalismus, der in Deutschland ganz, ganz spät eingeführt wurde, weil wer hat ihn verboten in Deutschland? Die Nazis haben den Professionalismus verboten, 1933. Der war nämlich kurz vor der Einführung. 1963 ist er mit riesiger Verspätung eingeführt worden, was den Fußball in Deutschland arg beschädigt hat. Also einmal um die Ecke denken, nix, die Profis sind die Guten und die Bösen und die Amateure sind die Schlechten. Das ist eine etwas naive Sicht auf Fußball. Es gibt beide und über beide werden wir auch noch was reden. Aber jetzt nochmal zum Professionalismus. Ich zitiere hier Detlef Clausen, den Soziologen aus Frankfurt, Hannover. Der Professionalismus, das lässt sich von England lernen, ermöglicht 9 Schichten durch gezieltes Training, sportlichen Erfolg und gesellschaftlichen Aufstieg. Deswegen spielt Özil für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Nicht wegen der blauen Augen von Theo Zwanziger. Allein diese gesellschaftliche Dynamik bereitet dem Gentleman-Fußball, das war der Menschen, die viel Geld hatten, der sich natürlich gegen diesen Professionalismus immer gewehrt hat, durch ein diskriminierendes Amateurideal, mit dem diese Leute versucht haben, ihren Fußball zu schützen. Der Professionalismus macht dem Ganzen ein Ende. Und der Professionalismus, es klappt tatsächlich, der Professionalismus ermöglicht es dann, Menschen Fußball quasi als Lebensentwurf, und zum Lebensentwurf gehört, dass man Geld verdient, als Lebensentwurf zu installieren. Und jetzt zitiere ich nochmal Detlef Clausen mit einem sehr schönen Zitat, weil sie damit den emanzipatorischen Impetus, der im Professionalismus drinsteckt, erfahren. Deswegen zieht der Fußball auch Kräfte an, die vom Spiel etwas anderes erwarten als die Bestätigung der etablierten Ordnung. Dafür ist der Fußball nämlich gar nicht da. Die Professionalisierung des Spiels hat es ermöglicht, dass immer mehr mitspielen können, die am Anfang nicht dazugehörten. Arbeiter, Juden, in Deutschland ganz viele Juden, kommen wir während des Vortrags noch drauf, völlig vergessen. Arbeiter, Juden, Emigranten, Özil, Kakao, Abkömmlinge von Sklaven. Für sie ist der Fußball mehr als die wichtigste Nebensache der Welt. Er verspricht ein anderes Leben, er ist Lebensentwurf und hat deswegen natürlich auch für diese Menschen, aber auch für diese Menschen als Rollenmodell für andere aus ihrer Migrationsgruppe eine ganz andere Bedeutung. Wie ist Fußball in Deutschland entstanden? Ich bin immer so erstaunt, dass tatsächlich hinter mir erscheint, was ich hier stehe, ich bin so völlig naiv und freue mich wie ein kleines Kind, dass es tatsächlich so ist. Ne? Also, wie ist Fußball in Deutschland entstanden? Als Kulturexport, ganz wichtig, das zu behalten. Der Ball ist ein Migrant schon. Fußball entsteht nicht in germanischen Eichenwäldern und wird dort erfunden, sondern Fußball entsteht auf dem Weg der Globalisierung, der frühen Globalisierung im 19. Jahrhundert durch junge britische Kaufleute, Studenten und Ingenieure, die in deutschen Residenz- und Handelsstädten lebten und die deutsche Jungs in ihre Mannschaften einbauen. Und so geht das in der ganzen Welt. Vereinsgründungen durch britisches Botschaftspersonal, durch Unternehmer, Soldaten, viel durch Matrosen, durch britische Lehrer und Schüler. Und ganz früh gab es die ersten Exkursionen von deutschen Schulen nach England. Sorry, und deutsche Lehrer und Schüler kehrten aus England mit einem Ball im Gepäck zurück. Weshalb heißt internationale Mailand? Ein Freund von mir hat dort einen Vortrag gehalten, da kamen ein paar Irre, die es überall gibt, und haben gesagt, internationale Mailand muss zu seinen Wurzeln zurückkehren, da soll wieder italienischer Fußball gespielt werden und die Ausländer raus. Internationale Mailand heißt nicht internationale Mailand, weil es uritalienisch ist, sondern weil im Kader von internationale Mailand unter 16, 13 Ausländer waren. Und die Young Boys Bern heißen nicht Young Boys Bern, weil es Urschweizer waren, die Young Boys Bern gegründet haben und so weiter. Wir haben es also im Fußball mit einem globalisierten Sport und mit einem Migrantensport zu tun. Und das ist sehr wichtig, dass man sich das nochmal reintut, wie man so schön sagt, wenn man die jetzige Situation begreifen will. In Deutschland, und da kommen wir jetzt, alles läuft über Menschen. Es ist ja nicht abstrakt, alles läuft über Menschen. Und in Deutschland, das ist ein bisschen, sehen Sie, ich bin doch noch etwas unprofessionell, das habe ich versucht, ein Bild anzubauen. Das ist Walter Bensemann, Walter mit TH. Walter Bensemann ist eine Riesenfigur, ein deutscher Jude, der eine Reihe von Pässen besaß, wie es sich für anständige Menschen gehört, der nie in seinem Leben in einem Haus oder in ähnlichen Dingen gewohnt hat, immer im Hotel gewohnt hat, der das gute Essen liebte und der auch homophil war und die Männer liebte. Und all das hat ihn nicht sehr beliebt in Deutschland gemacht, aber er war ein Fußballverrückter. Ein Kosmopolit, Fußballverrückter, und was er gemacht hat, kommen wir noch drauf. Wunderbares Zitat von Bensemann, dass es nämlich auf dem Geburtsort eines Menschen so wenig ankommt, wie auf den Punkt, von wo er in den Hades, also zur Hölle fährt. Das ist das Credo von Walter Bensemann. Wer war Walter Bensemann? Der deutsche Jude Walter Bensemann lernt das Spiel, und jetzt kommen wir wieder, der Ball ist ein Migrant, lernt das Spiel in einem englischen Internat in Montreux in der Schweiz kennen. Dort ist er auch gestorben übrigens. Gründet als Schüler in Karlsruhe, da war er irgendwie 14 oder 15, 1889, den Karlsruher International Football Club, also den ersten Fußballclub Süddeutschlands. Bensemann steht auch an der Wiege des Deutschen Fußballbundes. Denn als der DFB um 1900, eben am 27. Januar 1900 gegründet wird, der hatte also vor kurzem auch Jubiläum, da geschieht das durch den jüdischen Fußballpionier Walter Bensemann. Der kommt auch auf den Titel Deutscher Fußballbund. Und im 11-köpfigen Gründungsausschuss sind weiter die Brüder Gustav und Fred Manning, deutsche Juden, Söhne eines jüdischen Kaufmanns aus Frankfurt, und der liberale Internationalist und Pazifist Fritz Boxhammer. Wir haben also mit den Mannings und Boxhammer und mit Walter Bensemann vier Kosmopoliten dort sitzen im Gründungsgremium des Deutschen Fußballbundes. Das Ganze begann also entschieden weltoffener, entschieden internationaler, entschieden kosmopolitischer als alle deutschnationalen Ansätze, die sich dann später durchgesetzt haben, es vermuten lassen. Und diese Geschichte ist vergessen und es ist wichtig, dass man die nochmal hochholt. Und was waren das für Leute? Fritz Boxhammer, der seit 1906 zweiter Vorsitzender des Deutschen Fußballbundes war. Ich zitiere ihn mal. Er hat gesagt, Sport ist ein außerordentlich wichtiges Moment zur Überbrückung politischer und nationaler Gegensätze. Und in diesem Sinne ist der Sport einer der erfolgreichsten Förderer der Friedensidee. Dass auch der Fußballsport, sagt er weiter, diese Tendenz verfolgt, wissen wir alle. Dass der DFB seine Verbände und Vereine an ihrem Teil sich dieser wichtigen internationalen Kultur- und Friedensaufgabe stets bewusst sein mögen, das sei unser aller aufrichtiger Wunsch. Zitat Ende. Das sind andere Zitate als das deutschnationale Geschwätz, das wir nach dem Zweiten Weltkrieg von Fußballvorsitzenden auf allen Ebenen gewohnt sind. Hier ist kein Gedanke daran, dass Fußball also eine nationale Erweckungsbewegung ist, sondern Fußball ist eine internationale, eine kosmopolitische Angelegenheit. Und Fußball, abgesehen von der Tatsache, dass es sau Spaß macht, Fußball zu spielen und Fußball zu gucken, bringt Fußball Menschen aus ganz vielen Schichten, ganz vielen Klassen und ganz vielen Nationen zusammen und lässt sie ein Fest feiern, was wir ja gerade in Südafrika auch sehen. Man tritt auch einen Teil raus aus seinem Alltag und kann den Alltag für einen Moment vergessen. Es gab einen schönen Comic in der Süddeutschen Zeitung, da zeichnet ja ein netter Comiczeichner immer so Fußballcomics. Da sah man Jungs vom Bildschirm stehen, da wurde heftig Fußball gespielt. Die Jungs hatten eine Bierflasche in der Hand und brüllten, nie wieder arbeiten. Das ist ein Gefühl, das Fußball natürlich auch erzeugt, wie alles, was Spaß macht, dass man eigentlich nicht mehr aufhören will und irgendwelche grauen Dinge anschließend tun. Fußball geht also bunter los, als er in Deutschland in den letzten 50 Jahren zelebriert wurde. Und jetzt kommen wir mal dazu, deutsche Juden in Süddeutschland, aber auch in anderen Teilen Deutschlands, ganz wichtig und ganz heftig beteiligt an Gründungen von This is Wrong. Mal schauen. Das ist richtig. Beteiligt an Gründungen, Freiburg zum Beispiel, 1897, das war Gustav Manning, der gegründet hat. Tennis Borussia galt als Verein der Juden, wir kommen noch drauf, da haben die meisten Juden prozentual in Deutschland Fußball gespielt. Dann nicht zu vergessen Bayern München. Eine jüdische Gründung, der Präsident von 1913 bis 1933 hieß Kurt Landauer. Dann wurde er nach dem Novemberpogrom nach Dachau verbracht, daraufhin hat Landauer in München verlassen, in die Schweiz emigriert. Nach dem Krieg 1947 kam Landauer zurück als Insasse eines Konzentrationslagers und Emigrant, hatte er also die weißeste Weste, die man sich überhaupt vorstellen kann, und hat den Club Jahrzehnte wieder geführt und aufgebaut und die Grundlage gelegt, dass Bayern München zu diesem Weltverein werden konnte, den Bayern München kennt. Erster FC Kaiserslautern, früher FV, die Stuttgarter Kickers. Eintracht Frankfurt wurde von einer Schuhfabrik, von einer jüdischen Schuhfabrik gesponsert, deswegen schlappe Kicker. Schalke, die Sponsoren von Schalke waren zwei jüdische Metzgermeister, Kahn und Sauer. Nicht nur, dass sie den Jungs, die den Spielführern, die nämlich alles anders waren als Bergleute, weil wenn man 8 Stunden oder 10 Stunden Kohle gebrochen hat, spielt man nicht mehr im Schalker Kreisel. Die kriegten also Druckposten über Tage als Fahrer der beiden Metzger. Und beim Triumphzug, wenn Schalke eine Meisterschaft gewonnen hat, dann pflegten die, und das finde ich wirklich sehr delikat, dann haben die Metzgermeister ein Schwein, ausgerechnet ein Schwein, blau und weiß angestrichen und im Triumphzug mitgeführt. Ne? Dass die Metzgermeister Kahn und Sauer nach 1933 keine gute Zeit erlebt haben, ist ihnen auch klar. Wattenscheid gehört zu den Gründungen, Spielvereinigung Fürth gehört zu den Gründungen. Wie gehen wir denn jetzt hier weiter? Ja, Die Frage, die sich stellt, die man kurz streifen muss, wie kommt es, dass so viele jüdische Menschen im Sport, im Fußballsport, aber auch sonst im Sport, Radfahren, Leichtathletik, aktiv waren, ist ganz einfach. Sport galt als englische Eigenart. Sport hatte einen internationalen Charakter, er war von der Insel gekommen. Und im Sport konnte man präsentieren, dass man leistungsfähig ist und gesellschaftliche Wertschätzung erringen, die man in anderen Bereichen der Gesellschaft nicht erringen konnte. Deswegen gehen viele Juden in die Sportvereine und legen Grundlagen für Karrieren als Leistungssportler. Deswegen gehen viele Angestellte, das ist ja diese neue Schicht, die mit der Industrialisierung entsteht, deswegen gehen viele Angestellte in Radfahrclubs oder Leichtathletikclubs oder in Fußballclubs, weil man dort über das Leistungsprinzip aufsteigen kann. Es ist also keine gesellschaftlicher, kein Trichinenstempel nötig, du bist Adeliger, du bist Sohn eines Professors, du bist das, sondern es geht eigentlich dort in der Industrie und im Sport in der reinsten Form ums Leistungsprinzip. Wenn Sie sich vorstellen, dass vor 1914 der gesamten deutschen Armee 16 jüdische Offiziere existierten, also dass es gegen null ging, dann können Sie sich also vorstellen, wie die gesellschaftliche Exklusion gegenüber dieser Schicht lief. Sie hatten als jüdischer Mensch in Deutschland nur die Chance, sich über Leistung zu emanzipieren und über Leistung Wertschätzung zu erlangen. Und Sport ist das reinste, in reinster Natur die Ausprägung des Leistungsprinzips. Das ist die Ambivalenz des Sports, das macht den Sport gefährlich und anfällig gegen viele Dinge. Wir haben vor kurzem gerade noch über Doping 54 auch geredet. Aber das macht den Sport natürlich zu einer faszinierenden Geschichte für Menschen, die sich emanzipieren wollen, für Menschen, die in einer unemanzipierten gesellschaftlichen Situation leben und natürlich auch besonders für junge Leute. Und wir haben natürlich, das ahnen Sie, wir haben natürlich Juden in der deutschen Nationalmannschaft gehabt, Julius Hirsch, der Spieler vom Karlsruher FV und von der Spielvereinigung Fürth. Mit denen ist er ganz jung, schon 1911 deutscher Meister geworden. Julius Hirsch ist in Auschwitz vergast worden. Julius Hirsch ist deportiert worden von Karlsruhe nach Auschwitz und wir kennen sein genaues Todesdatum nicht. Er ist deportiert worden, ermordet worden und über Jahre hinaus hat der Deutsche Fußballbund den Namen Julius Hirsch, das müssen Sie sich mal vorstellen, aus seinen Annalen gestrichen. Es hat sich verändert, darüber erzähle ich gleich was. Gottfried Fuchs aus Karlsruhe hält bis heute in Deutschland den Rekord. 1912 in Stockholm beim 16:0 gegen Russland hat der geniale Stürmer Fuchs 10 Tore geschossen. Immer noch Rekord, war lange auch irgendwie international Rekord bei Nationalmannschaften bis, ich glaube, irgendwann mal Australien gegen eine ozeanische Mannschaft, aber das können Sie googeln, ich bin kein Quizmaster. Die haben irgendwie da 34:0 gewonnen, dann hat einer irgendwie ganz, ganz viele Tore geschossen. Also natürlich waren sie da. Deutschland ist ein Land, vielleicht kommt es jetzt auf dem nächsten Zettel, ja, da kommt es ja, ich hoffe hier auch. Schminken Sie sich bitte ab, das meine ich jetzt nicht irgendwie aggressiv Ihnen gegenüber, sondern das ist jetzt so meine Rede, dahinter sehe ich Gesichter von Politikern, die bis vor 10 Jahren gebrüllt haben, Deutschland ist keine Einwanderergesellschaft und die heute Integrationsgipfel und Islamkonferenzen organisieren. Schminken Sie sich also ab, dass Deutschland jemals ein ethnisch homogenes Gebilde gewesen ist. Das ist kompletter Unsinn. Deutschland, die halbdeutsche Großmacht, und ich habe hier mit bewusst einen Mann zitiert, nämlich Ernst Nolte, der auf der rechten Seite des politischen Spektrums einzuordnen ist, um ihn nicht verdächtig zu machen. Deutschland, die halbdeutsche Großmacht, ist seit der Gründung als Nationalstaat ein Staat, in dem neben den Deutschen viele andere Ethnien leben. Polen, Litauer, Kaschuben, Masuren, Sorben, Elsässer, Lothringer, Wallonen, Dänen, Juden und natürlich Sinti und Roma. Im größten deutschen Staat, Preußen, das war ja Deutschland war immer föderal organisiert und Preußen war einfach der größte Flächenstaat und der mit den meisten Einwohnern. Da lag der Anteil der Nichtdeutschen bei 20%. Wir reden jetzt vom 19. Jahrhundert, nicht irgendwie von dem armen Deutschland, das in den letzten Jahren von so vielen Ausländern in der Sicht bestimmter Gruppen überrollt wurde. Das ist kompletter Unsinn. Es war nicht zu überrollen, weil Deutschland schon immer ein nicht ethnisch homogener Staat war. 20% der Preußen waren Nichtdeutsche. Das einheitliche Staatsvolk, von dem die Rede ist, und die Leitkultur, die immer wieder apostrophiert wird, das sind politische Programme und zwar unsympathische politische Programme. Jetzt positioniere ich mich mal politisch. Aber es hat nie eine soziale Realität gehabt. Es ist also das, was man immer vielen Linken vorgeworfen hat, teilweise auch zu Recht. Es ist pure Ideologie. Wenn ich über eine Geschichte rede, die gar nicht so existiert, dann hat, und hier an diesem Ort muss ich natürlich Marx zitieren, in Trier, dann ist das falsches Bewusstsein oder Ideologie. Wenn ich mich hinstelle und über einen sozialen Zusammenhang Daten berichte, die so gar nicht da sind, die ich gar nicht erheben kann, so, dann bin ich ein Ideologe. Und deswegen sind viele konservative und rechte Politiker einfach auch in dieser Form dann nur pure Ideologen und nichts anderes. Deutschland ist seit der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert rein statistisch ein Einwanderungsland. Übrigens schon ganz früh mit einer polnischsprachigen Minderheit in Berlin und im Ruhrgebiet. Schönen Gruß an Lukas Podolski, der allerdings aus Schlesien kommt, dazu später was. Aber schönen Gruß an Hans Tilkowski zum Beispiel und an Szymaniak und alle die netten Jungs, die für Deutschland Tore geschossen oder Tore verhindert haben. Das sind die Wurzeln des deutschen Fußballs und das sind die Wurzeln, schweres Wort, der deutschen Nation, in Kürze. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht in eine schwere Depression verfallen lassen, dass Sie feststellen, dass Deutschland immer schon ein multikulturelles Land war. Das ist sicherlich für einige Leute eine furchtbare Wahrheit, aber das Leben enthält viele solcher schrecklichen Wahrheiten, mit denen man dann fertig werden muss. Das kann man dann auch ganz fröhlich. Es gab immer die andere Fraktion. Ich habe Ihnen gesagt, vier Jungs aus dem Gründungsgremium kann man als linke, pazifistische Kosmopoliten bezeichnen. Es gab natürlich immer die andere Truppe und hier nur mal ein kleines Schmankerl aus der Semantik der anderen Truppe, Norddeutscher Fußballverband zum Kriegsausbruch 1914. Zitat, machen wir uns endlich frei von unseren Feinden im Osten und Westen, zeigt in diesem heißen Ringen, dass ihr echte Sportsleute seid, dass Mut, Tapferkeit und Gehorsam und glühende Vaterlandsliebe euch beseelt. Durch den Sport wurdet ihr für den Krieg erzogen. Drum ran an den Feind, auf ihn und nicht gezittert. Zitat Ende. Einer der größten deutschen Sportsmen, von dem es leider immer noch überall Straßen gibt, ein Mensch namens Karl Diem, hat mal den schönen Satz gesagt, der Sport ist der Büchsenspanner des Soldaten. Wahrscheinlich hat er sogar was Wahres da gesagt, aber er hat es natürlich auch noch ideologisch gemeint. Dann hat er übrigens, Karl Diem war auch einer der ersten Gender-Theoretiker, und Diem hat gesagt, was der Sport machen soll. Er soll die Frau gebärfähig machen und den Mann wehrfähig. Also setzen Sie für Ihre Universität ein Denkmal für den ersten Gender-Theoretiker in Deutschland, Karl Diem. Da immerhin hat er deutlich gemacht, dass es Unterschiede gibt. Das ist ja schon was. Ne? Das ist jetzt die andere Seite. Und die andere Seite zieht jetzt in den Krieg. Sie müssen sich den Fußball in dieser Zeit übrigens vorstellen als eine Geschichte, die in kleinen Kreisen gespielt wird. Ich habe gesagt, Angestellte, viele Juden, das sind gut ausgebildete Leute. Fußball ist kein Arbeitersport. Fußball ist kein Arbeitersport. Nicht irgendwie im Kohlenpott so die Menschen mit der schwarzen Stirne und falsch. Es ist ein Angestelltensport. Und im Weltkrieg lernen jetzt Millionen von Arbeitern auf beiden Seiten der Front Fußball kennen, denn Fußball wird als Soldatensport implementiert, an den Schulen verboten, als Soldatensport implementiert, weil Fußball so brutal ist. Ist er der klassische Soldatensport. Fußball macht die Jungs hart, kampfesfroh und bringt ihnen eine gute Kondition für das Gefecht. Und es gibt dann ja in diesem Ersten Weltkrieg diese ungeheure Szene, die übrigens tatsächlich so geschehen ist, als 1914 im ersten Kriegswinter das Weihnachtsfest naht, da liegen ja auf beiden Seiten der Front Christen rum, also katholische und Evangelen. Und jetzt kommt Weihnachten, also das Fest, wo alle irgendwie Emotionen kriegen. Und es ist dann an vielen Abschnitten der Front tatsächlich passiert, und zwar erstaunlicherweise, oder auch vielleicht nicht erstaunlicherweise, an der Front, da wo keine Preußen lagen. Also ihr müsst euch die deutsche Armee vorstellen, die waren noch unterteilt in Bayern, Württemberger, Nassauer und so weiter. Die Regimenter waren, man erkannte den föderalen Charakter des Staates in Regimentern. Dort, wo keine Preußen lagen, ist es passiert, dass die Jungs aus dem Graben gekommen sind, die sich gerade noch wirklich in sehr übler Weise gegenseitig hingerichtet hatten. Die sind aus dem Graben gekommen, haben sich die Hand gegeben, haben Bilder ausgetauscht von ihren Lieben, haben einen Schluck getrunken dazu, haben ihre Toten beerdigt. Die lagen nämlich zwischen den Gräben, da konnte keiner hin, das war lebensgefährlich. Also verrotteten die da und die haben in dieser Zeit ihre Toten beerdigt und dann kommt der absolute Höhepunkt, da spielen sie Fußball. Sie haben Fußball gespielt. Engländer haben gegen Deutsche Fußball gespielt. Und dann hat es irgendwann Bim-Bam gemacht und dann ist ein General aufgetreten und dann wurde hin und her telefoniert und dann verschwand man wieder in den Gräben und dann hat man sich 4 Jahre lang gegenseitig in ziemlich unangenehmer Form umgebracht. Also eine verrückte Geschichte. Fußballhistorisch lernen an der Front Arbeiter jetzt Fußball kennen und fußballhistorisch der Durchbruch zum Massensport geschieht an der Front. In der Weimarer Republik, komme ich glaube ich noch drauf, spielen viele Arbeiter dann eben Fußball. Nach dem Krieg war Deutschland isoliert. Deutschland wurde die Kriegsschuld, übrigens zu Recht, wie wir inzwischen nach vielen, vielen Forschungen wissen, die Kriegsschuld zugeschoben, durften nicht an Olympischen Spielen teilnehmen und waren auch sportverkehrsmäßig, wie übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg, genauso isoliert. Und Tennis Borussia, habe ich ja eben erzählt, der Club mit der höchsten Mitgliederzahl an jüdischen Menschen, hat tatsächlich dann in der Aussöhnung mit Frankreich eine Rolle gespielt. Das waren die ersten, die Spiele gegen Franzosen ausgetragen haben, gegen eine Pariser Mannschaft in Paris und in Berlin. Und es hat obwohl auch damit zu tun, Gustav Stresemann ist ja damals der die Aussöhnung im Westen probiert und auch weit vorankommt, Aussöhnung mit den Franzosen, Stichwort Aristide Briand. Ein Parteifreund von Stresemann saß im Vorstand von Tennis Borussia. Also wir können es nicht genau nachweisen, aber wahrscheinlich ist plausibel, dass sie tatsächlich einen politischen Auftrag hatten und dass sie als Club mit so vielen jüdischen Menschen eine besondere Chance hatten, bei dieser Aussöhnung eine Rolle zu spielen. Kommen wir nochmal zurück zu dem schwulen, fußballverrückten Kosmopoliten Walter Bensemann. Bensemann hat sich im Krieg verabsentiert, hat nicht teilgenommen am Krieg. Übrigens, hat nicht teilgenommen am Krieg. 1916 passiert in diesem Krieg etwas ganz Schlimmes und das muss ich Ihnen sagen, weil es auch zu dieser Geschichte gehört, Deutschland zwischen Kosmopolitismus und deutschnationalem Zores, was ein jüdisches Wort ist. 1916 gibt es eine Judenzählung in der deutschen Armee. Das müssen Sie sich mal vorstellen, mitten in einem Weltkrieg geht man also hin und isoliert eine Gruppe. Die Isolation ist immer ein Vorspiel für was anderes, ne? Und zählt die. Warum, fragen Sie sich jetzt wahrscheinlich, sind die so bescheuert und zählen die Juden in der deutschen Armee? Hätten ja vielleicht eher die Munition zählen sollen, ob sie noch genug haben oder irgend sowas. Das war deswegen angezettelt, um nachzuweisen, dass der Jude an sich ein feiges Individuum ist und natürlich nicht, wie es sich gehört, fürs Vaterland in den Krieg zieht und sich totschießen lässt. Das Ergebnis der Judenzählung war ein niederschmetterndes. Der prozentuale Anteil der Juden in der deutschen Armee war höher als im Volk. Also ne, mehr Juden haben sich totschießen lassen, prozentual, für das deutsche Vaterland als deutsche Eichen, die dann in den Krieg gezogen sind. Und als Adolf Nazi an die Macht kam, haben eben viele Juden ihr eisernes Kreuz aus der Tasche gezogen und oder sind sogar dann auf Ämter gegangen im vollen Ornat ihrer militärischen Auszeichnungen, um zu zeigen, seid ihr von allen guten Geistern verlassen, ihr grenzt uns aus, wir haben für euch den Kopf hingehalten, von 1914 bis 1918. Das ist ein Teil dieser Vernichtung des Kosmopolitismus in Deutschland, von dem ich ja noch erzählen muss. Bensemann gründet unser aller Kicker, den Sie ja auch kennen noch, ne? Und er gründet den Kicker 1920 als ein Symbol der Völkerversöhnung durch den Sport. Und er sagt ganz pathetisch, der Sport ist eine Religion, was übrigens wahrscheinlich stimmt. Was Sie jetzt erleben auf den Straßen und was es 1954 gegeben hat, sind religiöse Momente. Und das sage ich völlig wertfrei. Ob das gut ist oder schlecht, interessiert mich jetzt nicht. Es sind religiöse Momente, das heißt, der Alltag wird transzendiert und es entsteht so etwas wie eine Gemeinschaft zwischen allen. Wenn man über die Straße geht, wenn Deutschland 4-0 gewonnen hat und man trifft einen, der einem am liebsten mit Tomaten bewerfen würde, sonst der lächelt dich an, wenn Deutschland 4-0 gewonnen hat. Es entsteht etwas. Wildfremde Menschen fallen sich um den Hals, Menschen weinen, alle sind besoffen, Autokorsos, der Germane lärmt vor sich hin, wie er es eigentlich gar nicht gewohnt ist. Das ist Religion, was da passiert. Also nochmal, der Sport ist eine Religion, ist vielleicht das einzige wahre Verbindungsmittel der Völker und Klassen. Kann man darüber diskutieren, ist ein großes Pathos. Als Programm interessant, und jetzt kommt es aber, auf der anderen Seite stehen natürlich die anderen schon, und da gibt es einen gewissen Linnemann. Linnemann war im Dritten Reich DFB-Chef. Er war Mitglied der NSDAP und der SS. Und er hat noch was Schlimmeres getan. Er war Kripo-Kommissar in Hannover und leitete die Zentralstelle für Zigeunerfragen, so hieß die. Und diese Zentralstelle für Zigeunerfragen hat die Deportation der Sinti und Roma in die Konzentrationslager organisiert. Und Linnemann war also ein Schreibtischtäter und war an der Deportation von Sinti und Roma in die Vernichtungslager beteiligt. Linnemann sagt 1923 schon gegen Bensemann, jetzt kommt das Zitat, das ist wirklich ganz toll: Sie wissen ja selbst, dass Sie nicht nur in fremden Sprachen träumen. Sie fühlen leider nach meinem Empfinden auch zu stark in fremden Mentalitäten. Schnitt. Es sind dieselben Leute, die heute von Mesut Özil verlangen, dass er die Nationalhymne mit singt. Ich habe eine schöne Sache erlebt. Im November war ich in Berlin am Podium mit Theo Zwanziger zusammen. Und ein unentwegter Vereinsvorsitzender, die saßen da dann auch, die sind aber sehr autoritätshörig. Also wenn Herr Zwanziger hustet, dann nehmen die Haltung an. Der hat diese Frage gestellt. Ne? Ja, nun sorg mal dafür, dass der Özil dann auch mal die Nationalhymne singt. Ne? Und Theo Zwanziger hat sehr heftig, er hat auch sich entschuldigt dafür, hat einen richtigen Ausbruch bekommen und hat also nochmal deutlich gemacht, dass es nicht darum geht, ob Mesut Özil die Nationalhymne singt, sondern dass einfach die Tatsache, dass dieser traumhaft fußballspielende Junge vor 60.000 steht und im deutschen Trikot antritt, dass da etwas so Gewaltiges ist, dass sich alle erstmal freuen sollten und dann darüber erstaunt sein sollten, dass ein so junger Mensch diese Belastung schon aushält und sich dem stellt. So. Und wie komme ich drauf? Ja, weil das ist dieses Linnemann-Zitat, die fremden Sprachen. Der Kosmopolit spricht viele Sprachen. Die kosmopolitischen Juden in Osteuropa, die Nazis vernichtet haben, sprachen alle die Sprache ihres Heimatlandes, also Polnisch oder Ungarisch oder Tschechisch, und sie sprachen alle Jiddisch. Eine Sprache, die ja mit den Juden fast verschwunden ist, mit der Ermordung der Juden verschwunden ist. Und sie sprachen in der Regel noch eine Lingua Franca des Osteuropas, war Deutsch. Deutsch war mal die Lingua Franca in Osteuropa. Die gebildete Schicht sprach Deutsch oder Französisch, nicht Englisch in Osteuropa. Also man sprach 3-4 Sprachen. Der Offizier der KUK-Armee, musste in 11 Sprachen mit seinen Soldaten kommunizieren können. Ja. Das ist eine Welt, die verschwunden ist. Und in dieser Welt haben Kosmopoliten gelebt, in den Städten Osteuropas mit ihren großen jüdischen Minderheiten, aber auch in einer Stadt wie Lodz, das die Polen Łódź nennen, eine frühe Industriestadt, lebten Juden, Deutsche und Russen und Polen. Und sie arbeiteten alle am industriellen Aufschwung von Lodz. Sie haben alle Sportvereine gegründet. Und in Lodz wurde eben auf hohem Niveau Sport getrieben. Diese Welt ist verschwunden in dem Strudel des Ersten und des Zweiten Weltkrieges. Eine kosmopolitische Welt gewesen, trotz aller Nationalismen. Ja. In Deutschland haben wir das Bild ist mir etwas misslungen, weil ich Schalke nicht sehr sympathisch finde, trotz der Multikulturen, das ist meine Rache an Schalke, trotz der multikulturellen Geschichte. Schalke hieß in der Weimarer Republik der Polaken- und Proletenclub. Es spielten unheimlich viele Menschen mit polnischen Namen bei Schalke. 1934 wird Schalke zum ersten Mal deutscher Meister. Die polnische Presse kommt mit einem Artikel, Polen, deutscher Fußballmeister. Das war 1934, Spannungen zwischen Polen und Deutschland, ein gefundenes Fressen, dass die sind Guzora und Jeppan und so weiter, Urbaniek. Und dann haben die nachgewiesen, akribisch, dass es nicht stimmt, dass die alle im Kohlenpott geboren sind. Das ist wohl wahr, aber die Eltern kamen aus Masuren. Es sind also keine Polen, sondern sind Masuren. Und das will ich jetzt nicht vertiefen. Masuren ist was anderes. Die sprechen einen altpolnischen Dialekt, sind aber evangelisch, preußentreu. Viele sind nach Gelsenkirchen gewandert eben und waren tatsächlich dann auch bei Schalke. Aber es ist so ein merkwürdiges, es ist eine ganz hochinteressante Truppe. Da sind Holländer drin und Polen und aus deutschen Regionen einige Gestalten, so wie die Kosaken. Das ist ja ein Kunstvolk. Ja? Das waren Masuren, die da. Die armen Masuren hatten das Pech, wenn du auf Owski endest in Deutschland, bist du Polak. Und also wurde aus dem Masurenclub Schalke wurde ein Polaken- und Proletenclub, weil Bergarbeiter viele dort waren. Aber ich habe Ihnen gerade gesagt, Edelknappen waren das. Ja? Viele von denen haben den Pütt von innen oder den Stollen von innen nicht gesehen. Jetzt kommt der Zivilisationsbruch. Der Nationalsozialismus wird in Deutschland die herrschende Ideologie, die herrschende organisatorische und vernichtende Kraft, der Zivilisationsbruch. Schon am 9. April 1933 schließen führende süddeutsche Clubs, schauen Sie sich die Latte hier an, von Bayern München, dem jüdischen Club von Juden gegründet, über 1860 bis Spielvereinigung Fürth, von Juden gegründet, Eintracht Frankfurt, von Juden gesponsert, Karlsruhe FV, Stuttgarter Kickers, sagen, insbesondere in der Frage der Entfernung der Juden aus den Sportvereinen, wollen sie dann schön aktiv werden. Warum tun sie das? Warum mit vorauseilendem Gehorsam? Es verlangt noch keiner von ihnen. Diese Vereine hatten sich unheimlich stark gemacht für Professionalism. Der sollte eingeführt werden 1934. Und die Nazis haben den Professionalismus und deswegen immer vorsichtig sein mit so einer Polemik, scheiß Millionäre und ähnliches. Da steckt immer eben... Detlef Clausen hat mir mal gesagt, der viel gearbeitet hat darüber, in jeder Kritik an der Kommerzialisierung, da musst du sehr, sehr vorsichtig formulieren, da steckt immer ein Schuss Antisemitismus drin. Und die Nazis haben den Professionalismus gleichgesetzt mit der jüdischen Raffgier. Sie wissen ja, das Bild der Nazis von den Juden ist, dass das sind raffgierige Leute, die tun alles nur für Geld. Und Sie wissen ja, ein braver Fußballer spielt eben für die Ehre. Und nicht eben für die Prämien. Bitte?
Professionalismus heißt jetzt, dass der Mensch, der spielt, davon von dem lebt, von dem Spiel,
ja, genau.
Nicht irgendwie normalen Beruf hat.
Ja, der ist ein Vollfußballer. Und das gab es damals schon in Mitteleuropa, also Ungarn, Österreich. Das gab es ganz früh schon in England. England ist der klassische Vorreiter, da beginnt Fußball mit einer kurzen Vorlaufphase, quasi als Professional Football. Nur dann ist Migration im großen Stil im Grunde auch möglich. Das hat dann natürlich, das ahnen Sie schon, dazu geführt, dass viele Fußballer, hochklassige Fußballer, bezahlt wurden, aber unter der Hand. Sepp Herberger, später Bundestrainer und vorher Reichstrainer, ist bezahlt worden und ist gesperrt worden über lange Zeit, weil er Geld genommen hat. Jetzt komme ich wieder zu meinem Lieblingsclub Schalke 04. In den 30er Jahren oder Ende der 20er, ich weiß es nicht genau, ersäuft sich der Kassierer von Schalke in der Emscher, ausgerechnet in der Emscher. Wer die Emscher einmal gesehen hat, weiß, wenn man sich schon umbringt, dann nie in der Emscher. Fürchterlich schmutzig. Der ersäuft sich dort in der Emscher, weil Schalke mal wieder abgestiegen wird, weil die nämlich Spieler bezahlt haben. Schalke hat wieder gefuscht, der Skandal, der sich später wiederholen wird in der Bundesliga. Diese Form des Non-Professional Football auf hohem Niveau fördert abweichendes Verhalten, fördert Betrug auf allen Ebenen. 1933 werden 40.000 jüdische Sportler aus Vereinen ausgeschlossen, ein ungeheurer Aderlass. Einige bleiben noch in Deutschland, einige verlassen Deutschland. Einer, Gottfried Fuchs, von dem Sie eben gehört haben, gelingt es zu entkommen sozusagen, er geht nach Übersee. Julius Hirsch versucht in Frankreich zu trainieren, macht eine Zeit lang Spielertrainer. Also auf dem Rückweg nach Deutschland versucht er an Suizid, indem er aus dem Zug springt, der klappt nicht. Er wird dann, muss den gelben Stern tragen, wie alle Juden. Ein ehemaliger Hausmeister seines Vereins, Karlsruher e.V., warnt ihn davor, dass er auf der Deportationsliste steht und will ihn aus der Stadt bringen. Aber Hirsch lehnt ab und wird deportiert. Die letzte Nachricht ist eine Karte, ich glaube aus Dortmund, eine Postkarte aus Dortmund. Dann fährt der Zug nach Auschwitz und dort, wir kennen seinen Todestag nicht, wie bei allen, bei denen wir den Todestag nicht kennen, wird der 8. Mai 1945 in die Papiere eingetragen. Was? Sorry. Ich habe nicht gesagt Antisemitismus, ich habe gesagt, man muss vorsichtig sein, weil in all diese Kritik an Menschen, die viel Geld verdienen, geht häufig unbewusst ein Schuss Antisemitismus ein, weil es ein klassischer Topos ist, dass es Juden sind. Franz Müntefering, den ich auch aus anderen Gründen, sorry für alle Jungsozialisten nicht besonders schätze. Franz Müntefering hat sich einen Lapsus erlaubt, den ich auch unangenehm fand, nämlich den Heuschrecken-Lapsus. Da haben Sie nämlich nochmal die Verknüpfung von jemandem, der viel Geld verdient, mit einem Tier, einem unangenehmen Tier, das Länder überfällt und die kahl frisst. Das sind antisemitische Stereotypen, die da eine Rolle spielen. Ne? Ich habe nicht gesagt, dass Franz Müntefering ein Antisemit ist. Ich habe gesagt, er hätte gefälligst nachdenken sollen, bevor er ein Bild benutzt, das ich Ihnen aus dem Stürmer ausschneiden kann, also aus diesem Hetzblatt der Nationalsozialisten. Und diese Verknüpfungen zwischen viel Geld verdienen und unanständig, die ist erstmal nicht schlau. Da muss man schon genau hinschauen. Es ist nicht unanständig, viel Geld zu verdienen. Arm und Reich ist nicht der entscheidende Punkt in der Gesellschaftskritik, sondern Ungerechtigkeit ist der entscheidende Punkt in der Gesellschaftskritik. Aus Exklusion von Menschen, die über ein schlechtes Bildungssystem unten gehalten werden. Darüber sollte man reden. Ja, bitte?
Das ist also im Großen und Ganzen so eine polemische Kapitalismuskritik,
Stopp. Eine Kapitalismuskritik, die sich also wirklich mit dem Kapitalismus beschäftigt, also mit der Ökonomie und nicht mit den Menschen, die viel Geld verdienen, sondern wie Marx es hier, ne, Genius, Loci oder Loki, wie Marx es gemacht hat, den die Menschen ja auch natürlich in politischen Polemiken interessiert haben und der ihnen dann ja fürchterliche Dinge an den Kopf geworfen hat. Aber wenn Sie den Kapitalismus kritisieren, müssen Sie den Kapitalismus kritisieren, nämlich die Tatsache, dass der Mehrwert abgeschöpft wird und der Arbeiter um den Mehrwert beschissen wird und wie Brecht gesagt hat, noch um mehr um den Mehrwert, nämlich auch um die Fähigkeit, ein nicht ganz durchgebratenes Steak zu genießen. Also mit Bourdieu, hier sitzen ja wahrscheinlich Soziologen, mit Bourdieu wissen wir ja inzwischen, dass die Gemeinheit nicht nur über den abgeschöpften Mehrwert läuft, sondern viel, viel tiefer über das kulturelle Kapital, das vielen Menschen vorenthalten wird in kapitalistischen Gesellschaften. Ja? Über das soziale Kapital. Es geht nicht nur um das ökonomische Kapital, sondern die Klassengesellschaft sitzt uns unter der Haut. Und jetzt haben Sie mich aber den Exkurs führe ich gerne noch mal kurz zu Ende. Wenn Sie sehen, dass inzwischen unsere Gesellschaft immer stärker geschlossen wird, dass die Studiengebühren, die eingeführt worden sind in vielen Ländern und gegen die meine Studenten heftig gestreikt haben in Freiburg, dass die dazu führen, dass viele Menschen aus sozialen Unterschichten, also wo nicht viel Geld vorhanden ist und nicht viel kulturelles und ökonomisches Kapital, nicht mehr an die Hochschule gehen. Dass in den DAX-Unternehmen die Vorstände absolut hermetisch geschlossen sind. Dass also ein DAX-Vorstand zeugt wie der DAX-Vorstandskinder. Ja? Die sind also schon mit einem Jahr oder schon im Uterus sind die schon designierte DAX-Mitglieder, sozusagen Vorstandsmitglieder in DAX. Dann passiert irgendetwas, was uns irgendwann um die Ohren fliegt. Und das ist die Kritik, die interessant ist. Nicht, ob Özil 2,4 Millionen oder 1,6 Millionen verdient. Ne? Man kann über die Gehälter von Fußballern sich unterhalten und sagen, es ist aber wirklich ziemlich hoch oder so. Ne? Aber das jetzt als Kardinalkritik am Kapitalismus oder am Professionalismus, da gehen Sie auf den Nebenkriegsschauplatz und verpassen die Haupt, Kampflinie, wenn ich das mal militärisch ausdrücken darf. Ja? Okay? Was hat der Nationalsozialismus uns bis heute eingebrockt? Die 12 Jahre der NS-Herrschaft wirken bis heute wie eine Wasserscheide für das kollektive Gedächtnis. Das kollektive Gedächtnis ist die Art, in der eine Gesellschaft über sich selber nachdenkt und sich eine Geschichte konstruiert. Die traditionelle Minderheit der Juden, die in Deutschland da war, wenn Sie ganz alte Leute fragen, die erzählen noch, dass sie am Sabbat, da sind wir rüber zum Juden gegangen und haben dem den Ofen angezündet, dafür am Sabbat kein Feuer machen. Richtig. Das war so üblich in deutschen Dörfern, dass die jüdischen Menschen, wenn Sabbat eingeläutet wurde und am anderen Tag war es kalt, dürfen kein Feuer machen, dann kam der Nachbar, der Christ, hat Feuer gemacht, heute machen es arabische Israelis, machten, weil ja inzwischen etwas passiert ist, was auch da zu einer Exklusion, Ausgrenzung von beiden Seiten geführt hat. Die traditionelle Minderheit der Juden war nicht mehr da. Die war eine traditionelle Minderheit. Es waren nicht viele übrigens. Ich habe immer eine ganz gemeine Frage. Was glaubt ihr Germanen, wie viele Juden gab es in Deutschland vor 1933? 25 Millionen. Ich bin dann aber lieb mit meinen Studenten. Es waren 500 bis 600.000. Nichts. Nichts in einem 70-Millionen-Volk. Ja. Können Sie im Taschenrechner ausrechnen. Die traditionelle Minderheit der Juden war ermordet oder im Exil. Polen, die auch traditionell dazugehörten, und andere slawische Minderheiten wie Tschechen, hinter dem Eisernen Vorhang, weg. Alles, was hinter dem Eisernen Vorhang war, ist für die Deutschen bis heute irgendwie sowas Komisches und ist irgendwas Russisches. Ne? Auch wenn die mit den Russen gar nichts am Hals haben, insbesondere die Polen, und die springen ihnen wirklich mit allen Vieren ins Gesicht, wenn sie die verwechseln. Die waren weg. Im kollektiven Gedächtnis war kein Platz mehr für Ausländer und Migranten, übrigens auch nicht für Sozialisten und ihre Sportorganisationen, denn zu dem bunten Bild des Sports vor 1933 gehörten riesig große Arbeitersportorganisationen, 1,5 Millionen Menschen, die besaßen Sportschulen, Fahrradfabriken, Motorradfabriken, Stadien, hatten eine riesige Körperkultur aufgebaut, ist von den Nazis zerbröselt worden und erst ganz spät, also die Bundesschule der Arbeitersportler in Leipzig ist erst nach der Wende wieder zurückgegeben worden an den wirklichen Besitzer. Die Zuwanderung seit 1955, wir haben seit 1955 Zuwanderung, seit 1961 türkische Zuwanderung, das ist ziemlich lang schon, zwei Generationen. Und die Sportorganisationen der Migranten, denn sofort entstehen Sportorganisationen der Migranten, als die Leute zuwandern, seit 1955. Sind vor dem Hintergrund dieser Verdrängungsleistung, dass sich die Deutschen ihr Land immer jetzt als ethnisch homogen, sie haben nicht geschnallt, dass das ethnisch homogene Deutschland eine Leistung des Nationalsozialismus gewesen ist, sowohl ideologisch als auch real, und zwar durch Mord und Totschlag, tatsächlich durch Mord und Totschlag. Vor dem Hintergrund, dass Türken erscheinen, Italiener, Spanier, Jugoslawen damals noch, dass die Sportclubs gründen, die dann irgendwie Adria heißen oder Türkiye'm Spor or something like that, wurde als ungeheure Provokation empfunden, weil man ganz vergessen hatte, dass es gab polnische Sportvereine, eine ganze Reihe in Deutschland, es gab jüdische Sportvereine, die Maccabi-Sportvereine. Das gehörte alle mal zum Bild des deutschen Sports, weil Deutschland, wie ich eben gesagt habe, eine ethnisch multikulturelle, eine ethnisch heterogene Gesellschaft immer gewesen ist. Und zu ethnisch heterogenen Gesellschaften gehören, jetzt fallen Sie bitte nicht in Ohnmacht, Parallelgesellschaften. Die größte Parallelgesellschaft in Deutschland war immer die Sozialdemokratie und ihre Gewerkschaften und ihre Arbeitersportorganisationen. Deswegen, wenn Sozialdemokraten sich über Parallelgesellschaften aufregen, dann springt in mir der Historiker an die Decke und hält einen längeren Vortrag. Parallelgesellschaften, die ganze Bundesrepublik, die alte und auch die neue besteht aus Parallelgesellschaften, aus schwulen, lesbischen, türkischen, sozialistischen, antideutschen und so weiter. Ich freue mich über jede Parallelgesellschaft mit ihren verschiedenen Ritualen und ihren verschiedenen, teilweise schwachsinnigen Regeln, die mich aber interessieren. Und jeder ist sich selber doch auch eine Parallelgesellschaft und wir haben alle ganz viele Fühler in ganz, ganz viele Parallelgesellschaften, weil wir Menschen sind, die aus ganz, ganz vielen Rollen und auch ganz, ganz vielen Identitäten bestehen, nicht nur aus einer. Es gibt keine Mono-Identität. Der DFB hat vor dem Hintergrund dasselbe gemacht wie die ganze Gesellschaft, seine Geschichte verdrängt, hat die Juden verdrängt, die zu seiner Geschichte gehören, wie Julius Hirsch, Gottfried Fuchs, Walter Bensemann und seine kosmopolitischen Wurzeln, bitte. Sorry, ich habe ein bisschen Probleme in den Ohren. Ja, das ist, sorry. Das stimmt, wenn Sie sich aber zum Beispiel sozialdemokratisch angucken, Sie konnten von der Wiege bis zur Bahre im sozialdemokratischen Milieu, Milieu ist auch ein schöner Begriff, sozialkulturelle Milieus, dazu gehörten Abstinenzlervereine, das, was ich den Sozialdemokraten immer übel genommen habe, dazu gehört Arbeitersport, eigene Beerdigungsinstitute, bei den Polen übrigens auch, eigene Banken, die Arbeiterwohlfahrt. Sie konnten, das war bis 1933 so. Sie hatten verschiedene sozialkulturelle Milieus in Deutschland, das konservative Milieu, das religiöse Milieu, die sind weg. Und insbesondere das sozialdemokratische Milieu ist zerbombt worden. Adolf Hitler und die Nazis haben die Kader zerschlagen. Und ein Teil der Kader hat Stalin auf dem Gewissen oder hat Sowjetrussland auf dem Gewissen. Die Kader wurden zerschlagen, die Eliten, die besten Leute sind umgebracht worden. Die Quartiere, in denen die gelebt haben, die Sozialdemokraten und Kommunisten, sind im Krieg zerstört worden. Die Alliierten haben nett um die Industrie herum gebombt. Die Geschichte wissen Sie, kennen Sie, können Sie bei Ulrich Herbert und anderen sehr seriösen Historikern nachlesen. Die haben herumgebombt, man brauchte die Industrie für später. Aber die Milieus sind zerbombt worden, die Städte mit den Quartieren, in denen die Arbeiter gelebt haben. Und nach 1945 sind diese sozialkulturellen Milieus nicht wieder auferstanden. Nur sozusagen als, so wie in englischen Schlössern, nochmal so Gespenster spuken ab und zu. Und inzwischen sind sie ganz weg. Ist auch ein Problem der Parteien, das sie gerade erleben, ist die Zerstörung der Milieus. Früher im Ruhrgebiet konnten sie einen Stock hinstellen, einen Hut drauf machen, SPD dran schreiben, der wurde von allen gewählt, der Stock mit dem Hut. Ist vorbei. Und in Bayern, und damit sie mir nicht ins Gesicht springen, in Bayern konnten sie dasselbe mit der CSU, ist vorbei. Die CSU erlebt gerade eine Götterdämmerung, ist vorbei. Die Milieus verschwinden. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich anders formiert. Und noch keine der Parteien hat darauf einen, wie komme ich jetzt auf so einen Exkurs über Parteien? Wer war das? Sie, okay. Also wir können es, übrigens ein Begriff, Sie waren das, klassische Begriffe aus der soziale Geschichte sind sozialkulturelles Milieu oder Subkultur für diese. Ihr habt jetzt polemisch den Begriff benutzt. Ne? Jetzt kommen wir wieder zum Fußball. Es kommt zu einer ganz verrückten Geschichte, die ich Ihnen aber nicht ersparen will. Die ist irre. Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Deutsche Fußballbund wieder isoliert, wie nach dem Ersten. Die Deutschen wollten ein zweites Mal die Welt erobern. Es war schon wieder schiefgegangen. Beim ersten Mal hat es 14 Millionen Tote gekostet, beim zweiten Mal 55 Millionen. Man war nicht mehr so richtig einverstanden, dass die jetzt auch mit Fußball spielen danach, nach all dem, was passiert ist. Als beim FIFA-Kongress in Rio de Janeiro 1950 die Wiederaufnahme des Deutschen Fußballbundes in den Weltverband verhandelt wurde, gehörte ausgerechnet Gustav Manning als deutscher Jude 1897 Gründungspräsident des Freiburger FC. Der war kurz nach 1905, ist der Manning, wie auch immer, in die USA emigriert aus Berufsgründen. Der war Mediziner und hat sich dort niedergelassen, war aber komplett fußballverrückt und hat noch als uralter Knabe in der FIFA-Exekutive für die USA gesessen. Und mit den Stimmen des ehemaligen Freiburgers Gustav Manning ist Deutschland 1950 wieder aufgenommen worden und jetzt kommt meine Wolte. Konnte so 1954 nur Weltmeister werden, weil Gustav Manning sozusagen dafür gewühlt hatte, dass die Deutschen wieder aufgenommen werden. Wie lange bin ich denn schon dran? Ich komme zum Ende. Zusammenfassend, die Geschichte des deutschen Fußballs spiegelt bis heute das Hin und Her der Deutschen zwischen deutschnationalem Sonderweg mit Welteroberungsirrsinn und Integration in größere transnationale Einheiten. Stichwort Europäische Union, Stichwort Militärbündnisse, Stichwort Vereinte Nationen und so weiter, beziehungsweise Öffnung für kosmopolitisches Denken. Als der Fußball braun wurde, also nationalsozialistisch, hat sich für 7 Jahrzehnte mit katastrophalen bis unappetitlichen Folgen die deutsch-nationale Orientierung durchgesetzt. Angesichts von heute über 50% ausländischen Spielern in der Bundesliga und der genannten historischen Struktur der Nationalmannschaft, die ich Ihnen im Eingang mit diesen vielen Namen verdeutlicht habe, war diese Orientierung immer Ideologie, nie gezielt auf eine wirklich vorhandene soziale oder politische Realität. Angesichts des derzeitigen bayerisch, polnisch, türkisch, deutsch-brasilianischen Kaders wird es nun endgültig grotesk, diese Orientierung. Und dann zum Schluss noch, mein Liebling, es gibt unter der Ehrenliste der deutschen Nationalspieler eine ungeheure Figur, eine wirklich unfassbare Figur. Dieser Mensch heißt Ernst Wilimowski oder polnisch Ernest Wilimowski mit einem L. Jener Wilimowski hat bis 1939 für die polnische Nationalmannschaft gespielt. Er stammte aus Schlesien, aus dem Teil, der bis 1939 polnisch war. Er hat 1938, können Sie im Internet sich übrigens angucken, in Frankreich bei der Weltmeisterschaft gegen den Favoriten Brasilien 4 Tore in einem einzigen Spiel erzielt. In einem Spiel, nicht im Turnier. Die Polen haben das Spiel 6-5 verloren. Das waren noch Ergebnisse 1938, da noch keine Viererkette, die verschob oder so. Dann kamen die Nazis. Schlesien wurde heim ins Reich geführt. Und jetzt ging es für Wilimowski ums Überleben. Denn es gab also die Alternative, in den Widerstand zu gehen, war tödlich. Er war ein mischkulturell aufgewachsener Mensch, der Deutsch und Polnisch sprach. Sich in die Wehrmacht anzugliedern, auch relativ tödlich. Und er hat also den Fußball als soziales und kulturelles Kapital benutzt und hat Fußball gespielt. Diesmal sozusagen für die Deutschen, und Sepp Herberger, der damals Reichstrainer war, hat Wilimowski engagiert. Und Ernst Wilimowski spielt neben Fritz Walter in dieser Fußballnationalmannschaft, die zwischen 1940 und 1942 gegen Rumänien, gegen die Schweiz und so weiter spielt und schießt Tore am laufenden Band. Fritz Walter hat über Wilimowski gesagt, er war einer der genialsten Spieler, die er jemals auf dem Platz gesehen hat. Ich habe 2006 bei der Weltmeisterschaft noch den uralten Knaben Rudi Michel, uralte Reporterlegende, getroffen, der mich an der Torwand platt gemacht hat mit über 80. Der hat alles getroffen, ich gar nichts. Also gut. Der hat den gesehen und hat gesagt, Wilimowski, also er schwärmte unglaublich. Und jetzt kommt es zum Kriegsende und Wilimowski ist natürlich verbrannt für die Polen. Und er konnte nicht zurück nach Polen, war Renegat und hat dann nördlich von Freiburg noch ein bisschen rumtrainiert, hat für Kaiserslautern gespielt, hat sogar in der Saison 53, schon als ziemlich alter Knabe, noch über 30 Tore geschossen. War aber für die 54er Heldenmannschaft zu alt. Herberger hat ihn nicht mehr in den Kader geholt. Und er ist also so zwischen den Fronten und zwischen den Nationen und zwischen allem gelandet. Er war, was ihn ja gar nicht unsympathisch macht, er neigte wie George Best zu stärkeren Getränken und neigte zu den Frauen. Und das geht durch alle Literatur, die man über ihn findet. Der ist nie, also sozusagen, die hatten ja so Jugendherbergssitten da bei der Fußballnationalmannschaft. Der ist nie da, wenn alle da sind. Der ist irgendwo anders und kommt immer ganz spät und hat meistens einen in der Birne. Und stirbt er, wie wir alle sterben, irgendwann in den 90er Jahren, und sein Grab ist in Karlsruhe auf dem Friedhof. Und die Fans aus Schlesien, der hat für Ruch Chorzów gespielt, die Fans aus Schlesien kommen, pilgern zu dem Grab und hängen den Schal von Ruch Chorzów darüber. Und in Schlesien ist er bei einer Abstimmung einer großen Zeitung über die größten Schlesier des letzten Jahrhunderts, ist er auf dem 64. Platz gelandet und den ersten 100. Er ist also wieder persona grata. Seine Tochter wird eingeladen nach Schlesien. Ich habe folgend polnischen Journalisten, was ich völlig vergessen hatte, ich habe ja gerade ein Buch veröffentlicht, aber ich schicke Ihnen noch das Werbematerial, das werfen Sie dann so einen großen Bogen um die ganze Universität. Genau, ich habe mal eine schlesische Nationalmannschaft aufgestellt, auf der Grundlage von der Arbeit von polnischen Journalisten. unfassbar. Also Leute, die für die Polen in der Nationalmannschaft gespielt haben und für die Deutschen. Ne? Und sie ahnen schon, wie mein Sturm aussieht. Im Sturm finden sie Ernst Wilimowski und neben Ernst Wilimowski spielt ein Mensch namens Miroslav Klose natürlich. Und daneben steht Łukasz Podolski. Und bei der Recherche zu Podolski fand ich dann etwas, was mich sehr interessiert hat. Podolski hat vor, sagen wir mal, 8 Jahren einer polnischen Zeitung ein Interview gegeben. Da steht wörtlich drin, was ich auch abgedruckt habe. Ich, Łukasz Podolski, wollte immer für Polen spielen. Ich habe schon mit dem Trainer der polnischen Nationalmannschaft lange mich darüber unterhalten und habe zu Hause 3 Trikots mit der Nummer 10. Also 3 weiß-rote Trikots mit der Nummer 10. Ne? Also Sie können, gucken Sie ins Buch, ne? Bestimmt auch schon in Ihrer Bibliothek, Sie können eine schlesische Nationalmannschaft in Anführungsstrichen aufstellen, die besteht aus Leuten, die für die polnische Nationalmannschaft gespielt haben und für die deutsche Nationalmannschaft. Und wenn die alle 20 wären oder 22, könnten die mitspielen. Also eine brillante Truppe hätten sie dann. Und ich will einen Film machen über Ernst Wilimowski, einen Dokumentarfilm, weil 2012 Europameisterschaft in der Ukraine und in Polen, Ernst Wilimowski ist die Brücke zwischen Deutschland und Polen und er ist ein Beispiel dafür, dass das ganze Identitätsgehuber, mit dem wir immer belästigt werden, das ganze Leitkulturgehuber und das ganze Nationalhymnen-Singgehuber, ja, vielleicht ein nettes Hobby ist, aber nicht ernst zu nehmen. Ich danke Ihnen.